SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Die Corona-Pandemie trifft auch den Kulturbetrieb mit voller Wucht. Die Bühnen leer, die Säle verwaist. Und das spüren natürlich die zuerst, die normalerweise dort arbeiten und ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie da verdienen. Eben alle, von der Schauspielerin bis zum Beleuchter. Kecke Schmidt ist Chefdramaturgin des Theaters Baden-Baden und heute unser Gast im Studio. Natürlich mit, ja, ich würde sagen, 2,5-3 Metern Abstand zum Moderator. Willkommen bei Tandem, Frau Schmidt.
Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Sie machen seit vielen Jahren und Jahrzehnten Theaterarbeit, aber selbst bei noch so mies gelaufenen Stücken haben Sie sowas sicher noch nie erlebt. Mit was für einem Gefühl gucken Sie von der Bühne jetzt in die Stuhlreihen, falls Sie das tun?
Doch, das tue ich schon, weil wir selber haben das Theater noch nicht ganz verlassen. Also wir treffen uns durchaus noch, auch mit dem nötigen Abstand. Zum Beispiel heute Nachmittag im Spiegelfoyer in einer reduzierten Sitzung, wo wir natürlich schon das Nötigste besprechen. Und ja, in die leeren Reihen zu schauen, das hat schon was Trauriges und Seltsames, ein bisschen Gespenstisches auch.
Ja, klar. Woraus besteht Ihr Arbeitsalltag denn jetzt vor allem?
Oh, das ist schwer in zwei Sätzen zu sagen, weil ich teilweise natürlich auch Proben besuche, insbesondere die Endproben. Das heißt, wenn das Stück auf der Bühne geprobt wird, kurz vor der Premiere, aber auch im Probenzentrum draußen am Bahnhof in der Nähe.
Aber das passiert ja jetzt gerade nicht.
Im Moment nicht. Im Moment werden dort Schutzmasken genäht von unserer Schneiderei im großen Stil. Klammer zu. Also das ist jetzt natürlich eine Ausnahmebeschäftigung, weil dort auch die Schneiderei und der Kostümfundus untergebracht sind. Im Moment natürlich sonst auch aus vielen Sitzungen besteht mein Alltag. Manchmal auch aus Lesen, aus vielen E-Mails schreiben und empfangen, viele Dinge organisieren, planen.
Ja, ich meinte schon jetzt gerade, ne?
Wo Ach so, Sie meinten gut. Jetzt gerade, genau. Da habe ich sie. Naja, jetzt ist es schon so, dass ich mehr von zu Hause aus arbeite, dass wir schon versuchen, uns so ein bisschen zu entzerren und nicht zu oft zu begegnen im Büro. Man kann zum Beispiel mit den Teams die Verhandlungen weitertreiben, aber viele Pläne sind auch gerade jetzt im Moment tatsächlich auf Eis gelegt, weil natürlich das Wegfallen ganzer Produktionen jetzt in dieser Spielzeit zur Folge hat, dass die nächste Spielzeit auch nicht so sein wird, wie sie geplant schon war. Und da müssen wir sehen, wie wir darauf reagieren.
Und wie man darauf reagieren kann und was auch uns fehlt, wenn man in kein Theater gehen kann und wie die Theater diese Zwangspause überbrücken. Darüber wollen wir sprechen. In SWR 2 Tandem mit Kecke Schmidt. Sie sagten vorhin, wenn man in die Stuhlreihen guckt, in die leeren, das kann schon traurig oder gespenstisch sein. Wie ist denn so die Stimmung, also im Haus oder auch unter denen, die jetzt nicht da sind, sondern bei sich zu Hause, kriegen Sie das mit?
Ja, das kriegen wir schon mit. Wir sind ja in dauerndem Kontakt. Also natürlich wir von der sogenannten dritten Etage, also sprich die Intendantin, Frau May, meine Kollegin Leona Lejeune und auch die Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Abobüro, Verwaltungsleitung und so weiter. Wir sind, sei es in Videokonferenz, das probieren wir nächste Woche zum ersten Mal ausgiebig zu, sonst in reduzierten kleinen Sitzungen oder wir telefonieren und mailen miteinander. Wir sind natürlich in Kontakt und überlegen auch ständig, also letzte Woche haben sich ja die Ereignisse dauernd überschlagen, dann ist man natürlich gemeinsam am Überlegen, wie können wir trotzdem unsere Präsenz weiterhin zeigen, und die Schauspieler und Schauspielerinnen sind selbstverständlich auch mit einbezogen, also die stellen jetzt kleine Videos zum Beispiel auf unsere Homepage, also die denken sich Dinge aus, die, wo man trotzdem halt zeigen kann, dass man da ist, dass man seinen Kontakt hält zum Publikum, und ich habe ja vorhin die Schneiderei auch erwähnt, dass die jetzt ganz massiv andere Tätigkeiten tun. Also sie nähen wie sonst, aber sie mussten tatsächlich so einen Schlachtplan entwickeln, um diese große Menge an von der Feuerwehr gewünschten Schutzmasken zu nähen.
Und das kam ja, wie für alle auch, ganz unerwartet. Wie war denn die Spielzeit bis zu dieser Schließung gelaufen?
Ja, super gelaufen. Und das macht es natürlich besonders bitter. Also wir hatten tatsächlich einen wirklich besonders guten Lauf. Also,
was waren die Highlights?
Die Highlights, also ich würde sagen zum Beispiel der Fall Hau, also der sich mit diesem Baden-Badener Kriminalfall beschäftigt, und aber auch jetzt Hamlet, ein großer Klassiker, der auch eine sehr tolle Inszenierung geworden ist, die auch sehr gut angenommen wird. Und vor kurzem hatten wir noch Hochzeit mit Hindernissen, ein relativ ungewöhnliches Musical, was so ein bisschen normale Musical-Erwartungen ironisiert und mit auf der Bühne kommentiert. Und also wir hatten wirklich eine sehr gute Spielzeit bisher, und der Vorname sollte gerade rauskommen, also das ist einen Tag vor der Premiere, ist dann der Betrieb gestoppt worden, und das ist natürlich schon ein sehr merkwürdiges Gefühl.
Wie viele Veranstaltungen sind schon ausgefallen mit der?
Also jetzt ist die Premiere ausgefallen, dann sind schon 3, 4 Vorstellungen ausgefallen. Also es gibt Tage, wo wir nicht spielen, Montag, Dienstag, außer vielleicht Schulvorstellungen. Und wenn man jetzt mal denkt, bis zum 19.04., das ist ja im Moment der anvisierte Termin, bis zu dem jetzt so eine Art Moratorium eigentlich besteht, dann sind das schon eine ganze Menge.
Also fängt man das finanziell auf?
Oh, darüber kann ich noch gar nichts sagen. Ich meine, wir sind ja nicht autark, sondern wir sind ja sozusagen der Stadt angegliedert und das hängt ja alles miteinander zusammen. Aber es sind natürlich große Einnahmeverluste.
Und was nochmal die Schauspieler betrifft oder die sonst betroffen sind, gehört es auch zu Ihrem Job, die so ein bisschen bei Laune zu halten?
Würde ich schon sagen. Also ich glaube, wir halten uns bisschen gegenseitig bei Laune, also dass wir versuchen, den Kontakt zu halten, dass wir versuchen, Ideen auszutauschen, was kann man tun, kann man zum Beispiel was für die zu Hause gebliebenen Schülerinnen und Schüler tun oder gibt es auch Aufführungen, die wir zum Beispiel auf die Homepage setzen können, das kann man nicht mit den normalen Aufzeichnungen, die wir für unsere Zwecke machen, weil die nicht professionell, also die sind einfach nur zu Erinnerungszwecken, während so eine professionell aufgezeichnete Aufführung wie zum Beispiel Dantons Tod, die wir haben, noch von Irmgard Lange, kurz vor ihrem Tod, einer recht bekannten Regisseurin. Das haben wir jetzt zum Beispiel auf die Website gestellt.
So. Und also Sie sind kein freies Theater, das feste Ensemble wird ja auch weiter bezahlt. Haben Sie auch freie Schauspieler dabei, die jetzt natürlich in einer noch unsichereren Situation sind als sonst auch schon?
Ja, das haben wir. Also jetzt auch in der Produktion der Vorname, die jetzt rausgekommen wäre, wäre eine gewesen und auch in Simplicius Simplicissimus, das ist ja eine ganz andere Geschichte, das wäre die Kooperation mit dem Festspielhaus gewesen, die Oper, jetzt aber auch im Musical sind mehrere Gäste, also da versucht man natürlich möglichst kulant sich zu zeigen, da gibt es natürlich auch vertragliche Regelungen, bis wann muss etwas abgesagt sein, welcher Anspruch besteht dann, aber man versucht natürlich möglichst das abzufedern, auch für die Gäste. Darüber hinaus können das natürlich die Theater selber nicht alles tragen und es sind ja jetzt große Schutzschirme in Gang oder angedacht, also für Solo-Selbstständige, was natürlich auch die selbstständigen Künstler und Künstlerinnen betrifft.
Sind Sie zuversichtlich? Haben Sie einen guten Eindruck, dass das auch ankommen wird und schnell ankommen wird?
Ich hoffe. Also ich finde, es ist jetzt sehr, sehr schnell sehr, sehr vieles verabschiedet worden. Ob dann der Weg daran, also angeblich soll das ja relativ leicht sein, also ohne so viele formale Vorgaben, wie das wirklich ist, das wage ich mir jetzt nicht vorzustellen, ob das ausreicht und so weiter und so weiter. Aber ich finde trotzdem erstaunlich, wie schnell die Politik da doch ins Handeln gekommen ist.
Ja. Und wie viel Solidarität nehmen Sie denn auch so in der Branche oder in der Szene wahr? Geht da der Blick auch übers Haus hinaus? Also gibt es sowas wie so eine bundesweite Theatergemeinde, die man in so einer Krise dann feststellt oder die sich bemerkbar macht, die sich findet?
Auf jeden Fall. Also erstens gibt es einen engen Austausch auch der Häuser untereinander. Meine Intendantin, die Nicola May, die ist auch sehr gut vernetzt, also auch, weil sie im Bühnenverein auch verschiedene Aufgaben erfüllt. Also der Bühnenverein ist eine Organisation der verschiedenen Theater, also sozusagen eine Art, nicht wirklich ein Arbeitgeberverband, aber das ist ein Zusammenschluss der kommunalen Träger und der Intendanten und so weiter. Und da gibt es natürlich einen regen Austausch und auch über diese juristischen Fragen, wie geht man mit Gästen um, wie geht man mit freien Künstlern um. Und natürlich schaut man auch, was machen die anderen, was tun die mit ihren Homepages, wie formulieren die das? Die Intendantin ruft andere Intendanten an, wie sieht's bei euch aus? Also da gibt es schon doch einen engen Austausch, ja.
Und so über das Wirtschaftliche hinaus, also wenn Theater jetzt nicht nur Unterhaltung ist, was es ja nicht ist, würden Sie sagen, was jetzt gerade fehlt? Was fällt weg, wenn nicht Theater gespielt wird? Welche Aufgaben werden gerade nicht erfüllt?
Also ich würde es vielleicht erweitern und nicht nur von Theater sprechen. Was fällt weg, wenn Kultur fehlt? Und das ist ungeheuer viel. Also ich finde, man merkt es jetzt gerade auch, wenn man durch die Stadt geht. Es ist ja einerseits ein wunderschöner Frühling. Also wenn man mal ausblendet, die Tatsache, der sich diese Leere im Moment verdankt. Aber die Vorstellung, es wird kein Konzert gegeben, es wird kein Theater gezeigt, es ist kein Museum geöffnet. Da merkt man sehr schnell, wie viel Glanz und wie viel Bedeutung und wie viel Sinndimension doch diese Institute vermitteln. So.
Was war denn, weil ich vorher auch schon nach Highlights gefragt habe, was war denn dann zum Beispiel in Ihrem Theater als Zuschauerin für Sie der letzte magische Moment, der Ihnen spontan einfällt, ob Probe oder Aufführung, wo Sie dachten, ja, ich weiß, warum ich das mache hier?
Ach, das ist mir bei den zwei genannten Aufführungen mit der Fall Hau und auch Hamlet des Öfteren tatsächlich so gegangen. Also der Fall Hau, weil wir uns da auf eine sehr bastelnde Weise dem Ganzen genähert haben. Und das war sehr, sehr produktiv und kreativ, auch in der Machart. Und bei Hamlet war es einfach großes Theater und weil da auch die großen Sinnfragen, die großen Fragen des Lebens gestellt werden auch.
Sie hören SWR 2 Tandem und unser Studiogast ist Kecke Schmidt, seit 2016 Chefdramaturgin am Theater Baden-Baden. Sie sind 1960 in Mailand geboren.
In Turin.
In Turin, Entschuldigung, wie komme ich auf Mailand?
Turin. Ist in der Nähe. Aber.
Ja, aber ich hatte es schon gelesen. Und aufgewachsen sind Sie eben in Argentinien. Was ist das für ein seltsamer Weg?
Mein Vater war am Goethe-Institut und er hat zunächst Sprachunterricht gegeben und später hat er die Institute in Turin und dann in Buenos Aires geleitet, später auch noch in Bogotá, aber da ist ihm die Familie nicht mehr gefolgt.
Fühlen Sie sich Argentinien und auch oder auch Italien besonders verbunden noch, oder ist das sehr lange her, war das sehr früh?
Also ich war 10, als ich Argentinien verlassen habe, habe dort also immerhin die ganze Grundschule absolviert und konnte damals sehr gut Spanisch, wie man als 10-jähriges Kind Spanisch kann. Das hat mir später geholfen, Französisch zu lernen und jetzt würde ich sagen, kann ich alles so ein bisschen oder ich habe aber diese romanischen Sprachen irgendwo natürlich in mir,
ja,
sozusagen.
Aber Sie verfolgen jetzt nicht sehr, was da passiert?
Nicht so sehr. Nein, also natürlich verfolgt man es so oder ich war dann oft in Frankreich später, eher in Frankreich dann. Also es hat sich dann ein bisschen nach Frankreich verschoben.
Und wann begann die Theaterleidenschaft?
Die Theaterleidenschaft begann, glaube ich, so mit 15 circa, also vielleicht relativ spät, also nicht mit Pippi Langstrumpf oder sowas, sondern eher, als ich sehr häufig in München viel Theater gesehen habe bei Freunden meiner Familie. Und da habe ich dann später auch meine erste Hospitanz gemacht, relativ spät während des Studiums. Und da ist dann so spätestens der Funke.
Kammerspiele,
richtig,
oder?
Ja, Kammerspiele, ja.
Wollten Sie dann Schauspielerin werden?
Nie. Also obwohl ich manchmal so in so ganz lustigen, so parodistischen Auftritten oder so in der Schule, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber nein, das Ziel hatte ich wirklich nie. Also es ist eher über das Interesse an Literatur, an Sprache zunächst gekommen und dann auch an dem eigenartig atmosphärischen des Theaters, diese Präsenz, die das ist, aber nie verbunden mit dem Wunsch, selber Schauspielerin zu werden.
Meinen Sie mit Präsenz jetzt das, was in der Aufführung passiert oder die Theaterleute unter sich?
Alles. Also was in der Aufführung passiert, weil es halt in der Gegenwart passiert, im Jetzt und immer anders ist. Also wenn man eine Aufführung mehrere Male sieht, dann merkt man immer, sie ist immer neu. Also das atmet, das ist halt nicht wie ein Film, der sozusagen immer gleich bleibt. Und aber auch die Präsenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil eben so viele unter einem Dach zusammenwirken müssen, damit eine Aufführung zustande kommt. Also es gibt ja sowas wie ein Hotel oder eben ein Theater, wo ganz viele Berufe unter einem Dach arbeiten und eben gemeinsam was zustande bringen. Und das ist einfach sehr faszinierend, finde ich.
Und Sie kamen von Ihrem Germanistik- und Romanistikstudium. Wie führte da der Weg dann zur Dramaturgin?
Ich glaube eben über diese erste Hospitanz, die ich dann gemacht habe, auch an den Münchner Kammerspielen. Das war eine Doppelproduktion, Phaedra und Penthesilea, 5 Monate. Also ich habe dafür dann ein Freisemester genommen und da habe ich so die Protokolle der Proben geschrieben und so weiter. Und da ist, glaube ich, wirklich so der Funke übergesprungen. Und daraufhin habe ich eine Dramaturgie-Assistentenstelle dann am Thalia-Theater in Hamburg angetreten, nachdem ich dann mein Studium fertig gemacht hatte.
Sie haben vorhin schon so ein bisschen weiter ausgeholt, was alles dazugehört. Kann man das dieses Jobprofil sozusagen für Leute, die jetzt mit Theater gar nichts am Hut haben oder zu tun haben, in 3 Sätzen umreißen?
Ja, das kann man versuchen. Also Dramaturgie ist einerseits Teil der künstlerischen Leitung eines Hauses. Also wir sind verantwortlich mit der Intendanz für den Spielplan. Also was wird gespielt, wer inszeniert, wer spielt was, welche Stoffe liegen in der Luft, welche Stücke wollen wir machen. Das ist das eine, das ist die Programmplanung. Das andere ist die sogenannte Produktionsdramaturgie, dass wir die Produktionen, also die Inszenierungen begleiten und das heißt im Vorfeld die Konzeption mit erstellen, auch mitreden beim Bühnenbild zum Beispiel oder welche Übersetzung wird gewählt, welche Striche werden gemacht und so weiter. Und dass wir dann auf der Probe so eine Art erste Zuschauer auch sind, die dann sehen, vermittelt sich das, was das künstlerische Team versucht, versteht man das alles und so weiter. Und dann der ganze Punkt der Vermittlung zum Zuschauer, sprich Programmheft, Ankündigungstexte, Gesprächsveranstaltungen, Einführungen, Matineen und so weiter.
Und zieht sich das durch? Also erleben Sie das als eine Tätigkeit oder ist das, wenn man wie Sie darauf hinaus in Basel, in Stuttgart, in Bochum, in Mannheim, in Hannover arbeitet, ist das dann jedes Mal ganz was anderes?
Beides. Also einerseits ist es sogar bei jeder Produktion was anderes. Das ist auch das Spannende, weil man immer mit verschiedenen Menschen und verschiedenen Stoffen zu tun hat. Die Theater haben jeweils natürlich eine verschiedene Atmosphäre, je nach der jeweiligen Leitung, nach dem, wie wird das Haus geführt, welche Atmosphäre herrscht dort. Die Stadt spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Wie sind die Zuschauer und Zuschauerinnen, wie kann man die ansprechen und so weiter. Es ist schon sehr verschieden, doch.
Was mögen Sie besonders an Ihrer Theaterarbeit? Was ist Ihr Lieblingsding? Diese vielfältigen Arbeit?
Also ich glaube, ich mag besonders genau die immer neuen, also natürlich gibt es auch Routinen und Alltag und so weiter, aber ich mag die immer neuen Herausforderungen der Stoffe. Ich mag das Kommunikative daran, dass man es mit so verschiedenen Menschen auch aus verschiedenen Bereichen zu tun hat. Und ich glaube, es gibt immer wieder eine totale Neugier darauf, was auf der Bühne entsteht. Also es gibt auch Momente auf Proben, wo man so denkt, so wow, also das wird jetzt vielleicht nicht noch einmal passieren oder so wird man es selber vielleicht nicht noch mal sehen. Aber in so einem Moment passiert einfach was, wo man dann denkt, ja, das ist toll. So.
Stichwort Kommunikatives. Sie haben sich auch zum systemischen Coach ausbilden lassen. In Stuttgart offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, schon auch angestoßen davon, dass es im Theater hinter den Kulissen manchmal nicht so utopisch gut zugeht, wie das in den Stücken vielleicht postuliert wird. Was haben Sie da erlebt, dass Sie dachten, ich muss da besser werden?
Also ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so mit den direkten Erfahrungen am Theater zu tun hatte, sondern dass es immer so einen Wunsch gab, mir auch so ein zweites Standbein auch zu erarbeiten und dass ich immer wieder, wenn ich so kleine Ausflüge auch in so eine Literatur oder diese Theorie auch, also Coaching ist ja heute einfach so ein Kaugummi-Begriff oder Container-Begriff, wo alles drin ist, aber dass ich mich sehr dafür interessiere eigentlich, über die Bedingungen, unter welchen kommuniziert wird, unter welchen gearbeitet wird. Am Theater, man fällt dann oft selber auch so in seine alten Routinen zurück oder in seine Muster. Und da ist es oft schwer, genau das, was ich selber da auch gelernt habe, tatsächlich dann anzuwenden, weil es oft schwer umsetzbar ist. Aber es hat mir doch sehr, sehr viel gebracht. Aber ich glaube, es war auch in der Hoffnung, mal vielleicht selber da aktiver, vielleicht auch als Beraterin für im kulturellen Bereich oder sowas zu arbeiten.
Aber im Moment ist es eher was Sie mit in Ihren Dramaturgenberuf mitnehmen.
Weil es im Moment tatsächlich nebeneinander kaum leistbar ist, sozusagen.
Wenn man auf Ihre Website geht, da steht, oder auf Ihre Homepage, da steht auf der ersten Seite, welche Geschichten erzählen wir von unserem Leben und wie können wir sie anders erzählen? Worum geht's da? Also welche Geschichten erzählen wir und wie können wir sie anders erzählen?
Ich glaube, es geht da um Perspektivwechsel. Also das Problem ist ja oft, dass wir so feststecken, das kann ich sofort auf mich auch übertragen, dass wir feststecken in unseren Mustern, in unseren Gewohnheiten und dadurch auch nichts Neues erleben. Also wir glauben zu wissen, wie die Dinge gehen und wie sie sind und haben unsere festen Bilder davon Und der Versuch wäre, das mal ganz anders zu erzählen. Also jetzt zum Beispiel bezogen auf diese Corona-Krise habe ich neulich so einen ganz interessanten Artikel von dem Matthias Hawkes gelesen, der so rückwärts blickt. Der sagt, aus einer Zeit, wo das vorbei ist, blickt man zurück auf diese Zeit und was war da anders und was war da vielleicht auch sogar gut oder ein Denkanstoß oder sowas. Und das wäre zum Beispiel so ein klassisches Mittel, dass man aus der Zukunft zurückblickt und dadurch schon die Dinge anders wahrnimmt.
SWR 2 Tandem mit Keke Schmidt, Chefdramaturg in des Theaters Baden-Baden seit der Spielzeit 2016-2017. Davor waren Sie am Schauspielhaus Bochum, davor wiederum lange Jahre am Stuttgarter Schauspiel. Also schon in deutlich größeren Städten. Wie leicht oder schwer fiel Ihnen der Entschluss, in die Provinz zu gehen? Ich spreche es jetzt einfach mal aus, privat wie professionell.
Ich glaube, der Entschluss ist erstmal eher ein privater gewesen tatsächlich. Also es gab Gründe, weshalb ich aus Bochum weg wollte. Und hinzu kam der persönliche Hintergrund, dass mein Mann hier am SWR auch beschäftigt war. Und zwar also eigentlich in Stuttgart angestellt, aber in Baden-Baden so Tatorte, er ist Szenenbildner und so Tatorte und so weiter immer hier produziert wurden. Also ich kannte Baden-Baden eher als Urlaubsdomizil und verband immer eigentlich sehr idyllische Erinnerungen damit, so im Café König Himbeertörtchen essen oder so. Und ich habe irgendwann Nicola May erlebt auf einem Podium bei einer Diskussion bei der Dramaturgischen Gesellschaft und war sehr angetan von ihr und habe sie dann später mal kennengelernt. Und dann hat es sich ergeben, dass diese Stelle ausgeschrieben war, weil mein Vorgänger weggegangen ist, der Benjamin Bracher. Und dann habe ich mich darauf beworben. Und irgendwie hat sich das dann ergeben und hat sich gut angefühlt. Und ich habe es nicht bereut.
So. Was für einen Ruf hat dann die Provinz so in der Theatergemeinde? Also haben dann alle ihre Kollegen und Kolleginnen gesagt, was, du gehst nach Baden-Baden? Wissen da?
Naja, also es gibt das schon, diese Hybris der großen Häuser. Und ich habe die sicherlich auch ein bisschen mehr gehabt als jetzt. Also dass man dann die kleineren Theater vielleicht tatsächlich weniger mitbedenkt ständig, weil man natürlich so, also gerade auch Intendanten größerer Häuser sind oft sehr gewohnt, so nach immer so sofort Theatertreffen oder so Richtung Bundesliga zu denken sozusagen. Und ich habe aber dann gemerkt, dass eigentlich der Alltag und auch viele Produktionen und so weiter, dass es da gar nicht so einen großen Unterschied gibt. Also ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass man natürlich bestimmte Leute nicht so bekommt. Also manche Regisseure, die arbeiten halt an bestimmten Bühnen und nicht an anderen. Oder auch Schauspieler und Schauspielerinnen. Also da ist es schwer, da sozusagen so mitzuspielen. Weil es hat ja auch mit finanzieller Ausstattung zu tun und auch mit personellen Ressourcen. Also ich glaube, das ist eine der Dinge. Und natürlich eine kleine Stadt ist auch was Besonderes. Also ich finde, es hat auch was Gutes. Aber man hat natürlich ein weniger diverses Publikum. Und wir sind natürlich in einer Stadt, wo wir der einzige größere Player sind. Also ich rede jetzt nicht vom Festspielhaus, das ja ein ganz eigenes, besonderes Profil hat. In einer großen Stadt kann man sich auch besser profilieren, so als einzelne Institution, dass man dann sagt, die einen sind mehr so und die machen mehr Literaturtheater und die sind mehr sonst was. Und wir müssen natürlich versuchen, und das finde ich aber andererseits auch reizvoll, so eine gewisse Bandbreite auch abzubilden. Also dass man eben die Unterhaltung bedient, aber natürlich auch das anspruchsvollere Stück, aber vielleicht jetzt zum Beispiel nicht so viel junges Publikum haben, also zumindest so ein studentisches Publikum, das fehlt ja hier. Also das sind so Aspekte, die manchmal ein bisschen schade sind, wobei ich sagen muss, dass es auch gar nicht immer so einfach ist, das studentische Publikum in anderen Städten ins Theater zu bekommen. Da muss man sich auch immer gute Strategien überlegen.
So. Und das heißt, Sie kannten aber dann das Theater auch schon, bevor es um die Frage ging, komme ich hierher?
Nicht wirklich. Also ich hatte dann einige Abende gesehen, auch wenn ich hier mal war, aber ich kannte es nicht von innen. Also ich hatte tatsächlich dann einige Aufführungen gesehen und bin dann, als ich wusste, ich komme, habe ich mir natürlich so gut wie alles angeschaut und habe dann immer gedacht, ja, nicht schlecht. Also irgendwie gute Schauspieler. Also war wirklich sehr, sehr positiv überrascht, was für ein hohes Niveau hier herrscht. Und was ich sagen muss, was ein Vorteil ist, dass manche Hysterien, die ich dann auch an Produktionen großer Häuser erlebt habe, deutlich weniger ausgeprägt sind. Oder manche einfach ja, also so, dass man das Gefühl hat in einer Produktion, es geht gleich die Welt unter, wenn man jetzt nicht das und das im nächsten Augenblick bekommt oder so. Also die Ansprüche wachsen dann auch sehr ins Große.
Und dann, stell mir vor, sind Sie mal konkret hergekommen und haben sich das alles angeguckt, so eine Art Antrittsbesuch oder eine Vorstellung. Auf was guckt man da als erfahrene Dramaturgin, ob was stimmt oder was hier besonders ist? Was ist Ihnen aufgefallen?
Also man guckt, was machen die für einen Spielplan? Ist das, finde ich da Stücke, die ich interessant finde, die ich ungewöhnlich finde? Was gibt es da für Programmhefte, also was sind für Texte da geschrieben, wie sind die Schauspieler, das ist natürlich ein großes Kriterium, die Arbeiten, die man sieht, was haben die für eine Handschrift, also sind das richtig toll gearbeitete Produktionen und so weiter, und das fand ich dann alles. Und also es wird ernsthaft Theater gemacht, ernsthaft und mit künstlerischem Anspruch.
Spielt eigentlich der Raum auch eine Rolle oder das Gebäude? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so ein Kulturklotz 60er, 70er Jahre, sondern dieses alte roter Plüsch und Gold und Balkone und so. Macht das auch was aus?
Also das ist wunderschön, dieses Haus. Ich glaube nicht, dass es für mich ein Kriterium ist, irgendwo in eine Stadt zu gehen. Wobei es natürlich eine Rolle spielt, ob einem das jetzt gar nicht gefällt, das Haus oder nicht. Also es war der denkbar größte Kontrast zu Bochum, was ja auch, wenn man so will, auch rote Teppiche und so weiter, so ein 50er-Jahre-Haus ist, aber irgendwie so ganz anders ist. Ich finde das natürlich schön, weil ich gerne in ein schönes Gebäude gehe jeden Tag und mich auch freue, wenn ich diese Fassade da sehe jeden Morgen. Trotzdem wäre das jetzt, glaube ich, nicht der Grund. Also wenn in diesem Theater grauenvolles Stücke auf dem Plan nur wären oder wenn ich das Gefühl habe, das kann ich nicht ernst nehmen, dann würde ich da auch nicht hingehen.
Und welche Impulse, haben Sie sich gedacht, wollten Sie setzen dann hier mit Ihrer Arbeit? Wenn man sie, also ich weiß nicht, man muss ja erstmal ankommen wahrscheinlich. Und dann
ja, also es ist natürlich was anderes, ob man anfängt zusammen in einer Stadt oder ob man in ein bestehendes Haus geht. Aber man bringt sich selber natürlich mit und setzt viele inhaltliche Impulse beziehungsweise ergänzt die Impulse, die von den anderen, also wir hatten von vornherein ein sehr gutes inhaltliches Gespräch, die Kollegin, auch die Intendantin über die Stücke, die wir machen wollen. Also es gab von vornherein eine gute Auseinandersetzung und manches lernt man dann auch, ist vielleicht schwierig zu verwirklichen, also wenn Stücke dann doch zu kompliziert sind oder zu anstrengend, obwohl wir gerade in den letzten Spielzeiten eigentlich die Erfahrung gemacht haben, dass es falsch ist zu denken, dass die Zuschauer nicht auch das wertschätzen können, zum Beispiel lange, schwere Abende, also Faust 2 zum Beispiel war ein Riesenerfolg hier, Hamlet ist ein großer Erfolg jetzt, also das sind einfach große Brocken und die sind dann trotzdem nicht abstoßend für die Zuschauer, sondern im Gegenteil
eigentlich. Überlegt man sich das vorher, ob das zu viel gewollt ist vielleicht?
Meinen Sie jetzt, also auf der
Papier... Die Brocken, von denen Sie sprechen.
Ja, also man überlegt sich schon in der Abfolge des Spielplans, dass man dann denkt, so und jetzt muss auch mal wieder was Leichteres kommen. Wobei Papier immer das eine ist und die fertigen Inszenierungen dann das andere. Also es ist auch nicht immer so, dass eine Produktion dann genau das auch leistet, was man sich vorher vorstellt. Also das verändert sich auch oft unterwegs. Oder man kann sich manchmal die besten Zutaten und dann kommt trotzdem nicht genau das raus, was man sich vorstellt. Das ist eben das Lebendige, was dann Theater doch auch ist.
Gab es dann einen Punkt, wo Sie wussten, jetzt bin ich angekommen oder das Gefühl hatten, jetzt gehöre ich dazu, jetzt kann ich hier mich frei bewegen?
Also es hat tatsächlich ein bisschen gedauert und das lag aber, glaube ich, eher an der anderen Betriebsform, dass wir einfach sehr viel weniger Personen sind hier im Haus als an den letzten Häusern, wo ich war. Und dass man einfach merkt, dass jeder und jede einfach für viel mehr zuständig ist sozusagen und dass da eine sehr enge Vernetzung zwischen den Personen passiert. Und es hat sich der Schwerpunkt ein bisschen verlagert von der größeren Konzentration auf Produktionen hin zu mehr Büro, Mails, Kommunikation, Organisation. Also, aber so ist überhaupt der Trend in dem Beruf, dass sich das mehr dahin schiebt.
SBS bei Tandem mit Keke Schmidt, der Chefdramaturgin vom Theater Baden-Baden. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen von der aktuellen Krise sprechen oder von dem Umgang damit auch. Also Sie haben es schon angedeutet, so ein bisschen passiert jetzt im Netz. Ist es noch so ganz unsortiert oder haben Sie schon einen Plan, wie man Theater notgedrungen ein Stück weit ins Netz verlegen kann?
Nee, ich glaube, es geht auch um Planen generell in dieser Zeit. Also das Planen einfach im Moment tatsächlich sehr anspruchsvoll ist, weil im Moment kann man eigentlich jeden Tag einen neuen planen. Also das mit dem Netz, das ist so, dass wir natürlich die ansprechen, die Schauspieler und Schauspielerinnen, dass sie sich da Dinge ausdenken, dass wir das auch mitsteuern. Aber das hat natürlich trotzdem Grenzen. Also ich denke mal, planen ist im Moment jetzt auch, was geschieht mit den Dingen, die jetzt ausgefallen sind. Können wir die nachholen, nächste Spielzeit oder nicht? Ab wann können wir wieder probieren? Ab wann können wir wieder spielen? Und das bedingt dann natürlich eine Verschiebung lauter Planungsvorgänge. Also im Grunde genommen ist die nächste Spielzeit von den Stücken her eigentlich schon geplant. Und jetzt wirft das natürlich alles durcheinander, weil es jetzt mindestens zwei, eigentlich drei Produktionen gibt, die jetzt gar nicht rauskommen.
Genau, also Sie haben ja gesagt, der Vorname von Delaporte und
Patellier
war fertig inszeniert, wurde am Tag vor der Premiere abgesagt. Ja. Was macht man? Also kann man das einfach verschieben? Jetzt mal vom Inhalt und vom Ablauf her schon mal.
Also man kann was verschieben, aber man braucht immer einen kleinen Vorlauf, je nachdem, wie weit eine Produktion war. Also diese Produktion war sozusagen premierenreif, aber um sie jetzt wieder auf die Schiene zu setzen, braucht man dann schon mindestens ein paar Tage, also ein Durchsprechen, und muss man dann ein paar Tage sich wieder an die Bühnenverhältnisse gewöhnen. Hinzu kommt, dass ein Gast in dieser Produktion war und noch nicht ganz klar ist, kann die dann überhaupt oder nicht. Also das hat dann natürlich auch dispositionelle Gründe. Aber zum Beispiel diese Opernproduktion, die war jetzt noch nicht so weit. Da ist aber das Bühnenbild weitgehend schon gebaut und der Probenstand war schon weit. Also das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber was macht man damit zum Beispiel? Kann man das da einfrieren? Also da ist dann immer die Frage, wie kann man das wieder aufnehmen? Also man kann natürlich Produktionen wieder aufnehmen. Das ist aber auf jeden Fall immer ein Aufwand und braucht auch immer diese freien Tage, an denen nichts anderes gespielt werden kann.
Und weil Sie sagten, oder sagen wir, wenn es dann gelingt, der Vorname wieder auf die Schiene zu setzen, wie Sie sagen, auf dem Gleis steht ja schon eine andere Produktion im Herbst.
So ist es. Ne? So ist das Problem, genau. Und dann muss man sehen, geht es womöglich noch in dieser Spielzeit? Darüber wage ich jetzt keine Prognosen. Wenn nicht, man kann ja nicht einfach was rausschmeißen aus der nächsten Spielzeit, und dann muss man eben überlegen, wie geht man da vor? Das ist, ich meine, eine gewisse Flexibilität ist im Theater immer Alltag und Notwendigkeit und ein Umplanen. Aber im Moment ist es schon extrem aber es zeigt gleichzeitig, man kann gar nicht so viel jetzt planen, sondern man muss einfach abwarten, was passiert, denke ich.
Und um jetzt nochmal aufs Netz zu sprechen zu kommen, weil Sie auch sagten, im Moment steht zum Beispiel da diese Aufzeichnung von Dantons Tod.
Ja.
Was die Irmgard Lange eben noch inszeniert hat, 2016, glaube ich, aufgezeichnet. Haben Sie es sich angesehen?
Ich gestehe, noch nicht im Netz jetzt angeschaut. Ich habe damals die Aufführung gesehen.
Wissen Sie, wie es genutzt wird? Also setzt sich jemand drei Stunden hin?
Ich hoffe schon. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich denke schon, also man schaut sich ja auch manchmal Aufzeichnungen im Netz. Die Voraussetzung ist, dass die ganz gut gemacht sind. Deshalb habe ich vorhin gesagt, so rein für den eigenen Zweck, zu Erinnerungszwecken gemachte Aufzeichnungen, die geben das nicht wieder, was Theater ist. Weil da fehlt einfach die Lebendigkeit und das Authentische. Aber wenn das gut geschnitten ist, dann kann man sich das schon gut anschauen.
Und haben Sie noch im Archiv noch mehr von dieser Qualität?
Leider nicht so sehr. Also es gibt ja jetzt viele Häuser, die streamen auch, also vor allem aber Opernhäuser, so viel ich informiert, die streamen ganze Opern, wobei da zum Beispiel natürlich immer der Faktor der Musik auch eine Rolle spielt. Also theoretisch kann man sich das ja auch anhören sozusagen. Also professionell gemachte Aufnahmen, die sind halt sehr, sehr aufwendig. Da muss man tagelang das Haus schließen, damit man aus verschiedenen Perspektiven aufzeichnet, dann schneidet und so weiter. Es wird ja fürs Theatertreffen, wird das regelmäßig für Dreisat gemacht. Und das ist tatsächlich ein sehr aufwendiger Prozess.
Ist es denn auch jetzt für ein Haus wie Baden-Baden oder überhaupt im Theater in Deutschland, ist das ein Trend, dass man vielleicht nebenher solche Angebote noch stärker verfolgt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die vielbeschworene Digitalisierung, die in allen möglichen Formen, da versucht man schon, das auszubauen, ganz klar. Und trotzdem hat es Grenzen. Also das, was die Aura von Theater ist, ist dann doch auch die Gegenwart, klar.
Ja, Sie aber klingen es gibt jetzt auch eine Zuschauer- eher wie jemand, der denkt, na, da muss man halt dabei sein, aber es ist nicht Ihre Leidenschaft.
Ja, vielleicht keine Leidenschaft, aber ich sehe mehr ein, was das alles kann. Also, oder diese ganzen Social Media zum Beispiel, wie wichtig das ist, gerade für eine nachfolgende Generation, dass da ganz andere Kommunikationsformen möglich sind und dass man da auch präsent bleiben muss und so weiter. Das ist, finde ich, unglaublich wichtig, dass man da auch schneller reagieren kann und so.
Haben Sie denn das Gefühl, diese Pandemie jetzt und dieser Break, dieser Stopp, wird die Landschaft jetzt vom Finanziellen abgesehen nachhaltig verändern? Die Theaterlandschaft meine ich?
Also ich glaube, irgendwie wird es uns alle verändern, weil es eine Erfahrung ist, die wir so, ich sage jetzt einfach wir und ich meine jetzt vielleicht nicht Menschen, die in Kriegszeiten gelebt haben oder so. Ich will es auch damit nicht vergleichen, das finde ich keinen seriösen Vergleich. Aber es ist schon eine Situation, wo wir auf vieles verzichten müssen, was wir nicht gewohnt sind. Also ich habe neulich den Thomas Oberender gehört, das ist der Leiter der Berliner Festspiele, der sagte, diesen Break, den wir jetzt machen, das hätten wir nie freiwillig aus Vernunft, also Reisestopp und was weiß ich. Also wenn Greta Thunberg uns das predigt, um den Klimawandel zu verhindern, wo sie recht hat, dann ist es schwer, in die Köpfe das reinzubekommen. Und jetzt plötzlich werden all unsere Gewohnheiten durchbrochen. Also ich denke, man wird schon sehr darüber nachdenken, was das alles bedeutet und was auch das bedeutet, was wir tun täglich.
Das wäre also eine positive Folge,
dass es uns beweglicher macht. Das wäre auch eine positive Folge sicherlich. Ich hoffe sonst tatsächlich, dass man eher das Theater vermisst und eher denkt, wie glücklich, wenn es wieder aufmacht oder auch wenn die Museen wieder aufmachen und man die Kultur wieder ihre Tore öffnet, also dass man da auch wieder merkt, was da einem fehlt. Was ein bisschen schade ist, wenn ich das noch sagen darf, normalerweise in Krisen sind Theater auch Foren fürs öffentliche Gespräch. Man kann sie öffnen, man kann mit den Menschen direkt sprechen und das genau fällt jetzt weg. Das ist ein bisschen schade, weil genau das ist oft die Chance in solchen Notfallsituationen. Man rottet sich zusammen, man sitzt in einem Raum und kann sich austauschen. Also sowas kann ja Theater auch. Und das ist jetzt eine Dimension, die man eben ins Netz verlegen muss zum Beispiel.
Wie sieht der Rest Ihrer Woche aus?
Verschiedene Termine an Sitzungen und so weiter, Telefongespräche. Ein bisschen mehr lesen, als ich das sonst in der Woche schaffe.
Dann hoffe ich und für uns alle, dass Sie auch bald wieder zu Vorführungen zurückkehren können und auch wieder Himbeertörtchen essen im Café. Danke, dass Sie da waren.
Danke, es hat mir viel Freude gemacht.
SWR 2 Tandem mit Keke Schmidt, Moderation Bernd Lechler, Redaktion Fabian Elsässer, Musik Bettina Stender, Technik Dieter Olleck. Schönen Abend.